In einer Nacht- und Nebelaktion ließen die führenden Juden Jesus festnehmen und sie verhörten ihn früh am Morgen, denn es musste alles schnell und möglichst unauffällig gehen. Verhör kann man das zwar gar nicht nennen, denn sie wollten nicht hören, was Jesus zu sagen hatte. Sie suchten einen Grund, der ihr Vorhaben, Jesus zu töten, legitimiert. Und sie boten Zeugen auf, die für ihre falschen Aussagen bezahlt wurden, doch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Und nach jüdischem Recht mussten 2 bis 3 Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, damit man ein rechtskräftiges Urteil fällen durfte. Nun, weil das nicht klappte mit diesen bestochenen Zeugen, schritt nun der Hohepriester selber ein und drohend fragte er Jesus, ob er der Christus, der Sohn Gottes sei. Nun schon diese Frage ist schon sehr interessant, weil er damit zeigt, dass er genau weiß, um was es eigentlich geht hier. Nämlich, dass Jesus der Messias sein könnte. Und vor versammelter Menge antwortet Jesus, du selbst hast es ausgesprochen. Mit anderen Worten, jawohl, ich bin der Sohn Gottes. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und damit schnappt ihr die Falle zu. Jetzt hatten sie Jesus dort, wo sie ihn haben wollten. Der Hohepriester zerriss vor Empörung sein Gewand, rief, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch einen Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Gotteslästerung war also das Urteil über Jesus. Was für ein unsinniges Urteil. Sie lügen und betrügen und werfen Jesus Gotteslästerung vor. Aber als beschlossene Sache war, dass Jesus sterben musste und weil es schnell gehen musste, war das der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern konnten. Und damit konnten sie die Regel, dass 2 bis 3 Zeugen übereinstimmen müssen, umgehen, denn der Hohepriester suggeriert den Anwesenden, dass sie nun alle Zeugen dieses Vergehen seien. Gotteslästerung. Und somit sei das Todesurteil rechtskräftig. Schnell eilen sie mit Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Er sollte Jesus töten lassen, denn die Juden durften, weil das unter römischer Herrschaft stand, Israel, keine Todesstrafe vollziehen. Interessant ist auch, wenn die Juden die Todesstrafe vollzogen hätten an Jesus, was hätten sie getan? Was hätten sie getan? Wie? Sie hätten ihn gesteinigt. Spannend. Weil die Propheten sagen, dass er am Holz hing. Die prophetische Ankündigung, die Jahrhunderte vorher war, hat schon gezeigt, dass Jesus an ein Kreuz hingerichtet werden wird, was völlig untypisch ist für eine jüdische Todesart, weil das war die Art, wie die Römer die Verbrecher töteten. Die Pharisäer hetzten das Volk gegen Jesus auf und sie setzten Pilatus unter Druck, denn er war von der Unschuld von Jesus überzeugt. Aber sie bedrohten Pilatus. Wenn du Jesus freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Das sagen die Juden der römischen Vertretung. Die Römer gehasst haben. Diese Leute haben die Römer gehasst im Fall. Und jetzt stellen sie sich hinter den Kaiser. Das war eine offene Drohung an Pilatus. Dass sie beim Kaiser ihn anklagen, dass er nicht dafür gesorgt hat, dass einer, der sich erhebt als König, dass er nicht bereit war, diesen hinzurichten. Und damit hatten sie Pilatus im Sack. So hat er wider Willen, hat er das Todesurteil über Jesus gesprochen. Tod am Kreuz. Und er ließ zum Ärger von den Feinden von Jesus das Todesurteil, was üblich war, auch im Römischen Reich, dass man über dem Kreuz das Todesurteil anheftete, dieses Urteil anheften, dass Jesus von Nazareth, König der Juden. Das war natürlich für die, die ihn kreuzigen wollten, töten wollten, einfach ein Affront. Aber Pilatus beharrte darauf und das bleibt so, wie es geschrieben ist. Gut, wie das Gott gemacht hat. Das richtige Urteil über dem Kreuz. Jesus von Nazareth, König der Juden. Nach dem Urteil wurde Jesus im Präterium von einer Horde römischer Soldaten verspottet und verhöhnt. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an, setzten ihm eine Dornenkrone auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand, so wie ein Zepter oder ein Schwert eines Königs. Und dann warfen sie sich vor ihm nieder auf die Knie. Es lebe der König der Juden, spotteten sie. Und sie demütigten und quälten ihn. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Sie schlugen ihm mit diesem Stock die Dornenkrone in den Schädel hinein. Was für unglaublich Schmerzen muss das verursacht haben. Und danach ging es zur Hinrichtungsstätte. Und Jesus wurde um 9 Uhr morgens. Da sehen wir, wie früh dass das alles startete. Um 9 Uhr morgens ans Kreuz geschlagen. Von 12 bis 3 Uhr nachmittags kam eine Finsternis über Jerusalem. Und um 3 Uhr, kurz bevor Jesus starb, hörten wir rufen, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das ist der erste Teil, Eli ist Hebräisch, der zweite Teil ist Aramäisch, auch eine semitische Sprache. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ruft zu seinem Vater und was hier besonders interessant ist, ist die Tatsache, dass Jesus einen Psalm, ein Psalmwort ausspricht. Jesus zitierte oft Aussagen aus dem Alten Testament, wenn er in schwierigen Situationen war. So diskutierte er zum Beispiel mit dem Teufel nicht, als er ihn vom Weg abbringen wollte, sondern Jesus antwortete ihm immer mit alttestamentlichen Worten, sei es Psalmen oder sei es aus den Propheten. Wir können also davon ausgehen, dass Jesus, bevor er starb, im Psalm 22 betete. Und die erste Zeile, die er sprach, hörbar war für die Leute, die dort um ihn standen. Das gibt uns einen ganz besonderen Einblick in die Gedanken von Jesus kurz, bevor er am Kreuz starb. Und das ist einfach mal so gesagt sensationell. Es ist einfach sensationell, dass uns Gott diesen Blick geöffnet hat mit dem Psalm 22. Ich nehme an, dass Jesus den in Aramäisch gebetet hat. Zuerst wird uns gesagt, wer diesen Psalm geschrieben hat, ein Lied Davids. David beschreibt einen Gemütszustand, den er selber erlebte, doch, und da sind sich alle Ausleger, die irgendwie seriös arbeiten, darin einig, dass die Tiefen und Höhen in diesem Psalm alles übersteigt, was David selber je hätte erlebt haben können. Man könnte sagen, dass Jesus hier durch David im Blick auf das Kreuz gesprochen hatte und nun am Kreuz greift Jesus dieses Gebet auf und macht es sich zu eigen. Wir sprechen hier auch von den messianischen Psalmen. Es gibt einige messianische Psalmen. Das ist der Psalm 22 ganz besonders. Übrigens auch in der jüdischen Tradition, die den Messias auch aus den Leidenden sehen auch in diesem Psalm, dass das der leidende Messias sein könnte, der hier spricht. Und dann gibt es noch eine Anweisung, wie dieser Psalm vertont werden soll nach der Melodie einer Hirschkuh am frühen Morgen. Was das auch immer heißt, ich kenne die Musikregel nicht. Bei uns wäre es vielleicht irgendwie in klassischer Weise oder melancholisch oder jazzig oder wie auch immer. Aber das ist jetzt halt wie die Hirschkuh am frühen Morgen. Ich habe noch versucht im Internet so eine Hirschkuh zu finden, die brüllt am Morgen, aber ich habe es nicht gefunden. Jesus betet, und das müssen wir jetzt uns vor Augen halten, wenn wir diesen Psalm ansehen. Kurz bevor er stirbt. Um 3 Uhr ist er gestorben. Kurz vor 3 Uhr hat er gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Auf dich verließen sich unsere Väter, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit. Sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin kaum noch ein Mensch, bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund und schüttelt den Kopf. Übergib deine Sache dem Herrn, der kann dir helfen, er lässt dich bestimmt nicht im Stich. Du bist doch sein Liebling. Ja, du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen, an der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Seit dem ersten Atemzug stehe ich unter deinem Schutz. Von Geburt an bist du mein Gott. Bleib jetzt nicht fern, denn ich bin in Not. Niemand sonst kann mir helfen. Viele Feinde umzingeln mich, kreisen mich ein wie wilde Stiere. Sie reißen ihre Mäuler auf und brüllen mich an wie hungrige Löwen. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen auseinander, mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich sehe mich schon im Grab liegen und du lässt das alles zu. Eine Verbrecherbande hat mich umstellt. Hunde sind sie, die mir keinen Ausweg lassen. Sie zerfetzen mir Hände und Füße. Alle meine Rippen kann ich zählen und sie stehen dabei und gaffen mich an. Schon losen sie um meine Kleider und verteilen sie unter sich. Bleib nicht fern von mir, Herr. Du bist mein Retter. Komm und hilf mir. Rette mich von dem Schwert meiner Feinde. Rette mein Leben vor dem Hunde, von der Hundemeute. Reiß mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich von den Hörnern der wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. Ich habe nebst der Predigt, die ausgeschriebenen Predigt, habe ich heute auch den Psalm 22 mitgenommen. Wer das über die Tage noch ansehen will, ich habe da dann eine Gliederung, die uns hilft oder euch helfen kann, auch den Psalm mal etwas besser einzuordnen. In der letzten Stunde dieser schmerzvollen Hinrichtung gibt uns Jesus durch seinen Aufschrei Einblick in sein Herz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Ratlos stehen wir vor diesem Aufschrei von Jesus und fragen uns, wie kann Gott Gott verlassen? Ist das nicht in sich widersinnig? Oder wir könnten uns fragen, ob Jesus denn vergessen habe, warum er an diesem Kreuz leiden muss. Doch diese Fragen gehen alle in die falsche Richtung. Dieser Aufschrei soll uns zeigen, wie tiefgründig und schwer das Leiden von Jesus am Kreuz war. Wir können uns dieses Leiden nicht so schlimm vorstellen, wie es in Wirklichkeit war. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Wir werden das nie begreifen, wie schmerzhaft das für Jesus gewesen sein muss. Dieser Aufschrei von Jesus zeigt uns, was es bedeutet, dass er am Kreuz für unsere Schuld zahlen musste. Am Kreuz wurde Jesus ganz Mensch und litt für unsere Schuld. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, sagte schon der Prophet Jesaja. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wäre Jesus nicht in diese kalte Einsamkeit gestoßen worden, würden wir uns fragen, ob das Opfer wirklich ernst zu nehmen ist. Was ist denn der Preis, wenn er das so locker hätte machen können? Würde das denn reichen für unsere Schuld? Und jene, die aus diesem Aufschrei die Schlussfolgerung ziehen möchten, dass Jesus mit diesem Aufschrei an der Existenz Gottes oder gar an der Liebe des Vaters gezweifelt hätte, was wir ja immer so gern machen, muss ich eines Besseren belehren. Die Anrede Gottes ist nämlich eine ganz persönliche. Mein Gott! Wer spricht von meinem Gott, wenn er glaubt, dass er nicht existiere? Die Fortsetzung des Psalms zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass Jesus weder an der Existenz Gottes noch an seiner Güte und Barmherzigkeit je gezweifelt hat. Der Aufschrei ist ein Ausdruck der Sehnsucht nach seinem Vater, den sein gegenwärtiger Zustand widerspricht, dem Wesen seines Verhältnisses zu ihm, das er bis jetzt pflegte, total. Jesus klagt Gott mit diesem Gebet nicht an. Er gibt seiner Verfassung und seiner Sehnsucht Ausdruck. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht, ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Klar antwortet Gott jetzt nicht. Denn Jesus muss die Schuld tragen. Er muss für unsere Sünde bezahlen, sonst gibt es keine Rettung für uns. Und in dieser tiefen Einsamkeit und Kälte erinnert sich Jesus daran, wie Gott aus jeder Situation helfen kann. Es fehlt ihm nicht an Kraft noch an Macht. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzen ihr Vertrauen auf dich, sie vertrauen dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. So ein Gott bist du. Gott erwies sich gegenüber dem Volk Israel als treuer Herr und so wird er sich auch dem Beter gegenüber als treuer Herr erweisen, doch bis es soweit ist, muss die Strafe ertragen und der Spott erduldet sein. Ich bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden, das ganze Volk verabscheut mich. Er wurde nicht mehr als Mensch behandelt, ein Wurm, ein Unmensch. Das kennen wir ja. Sie Unmenschen, wenn Menschen zu Unmenschen werden. Die Menschen zeigten ihm gegenüber keinen Respekt. Sie hatten nicht einmal Mitleid mit ihm. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Sie geben durch verschiedene Gesten ihren Missfallen Ausdruck und spöttisch provozieren sie und rufen ihm zu, übergib deine Sache doch dem Herrn. Wir spotten, wie Matthäus berichtet, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, er soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hatte gesagt, ich bin Gottes Sohn. Was juckt uns das? Soll er es doch beweisen? Diese Menschen wussten nicht, was sie taten und wie falsch ihre Sicht der Dinge war. Und Jesus erinnert seinen Vater an das, was die Menschen über ihn sagten. Ja, soll Gott ihn doch retten? Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. In diesem Elend erinnert er sich wieder daran, wie Gott in seinem Leben lang fürsorglich begleitete. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Diese Gemeinschaft bestimmte sein ganzes Leben, doch in diesem Moment scheint alles anders zu sein. Und so fleht er, bleib mir jetzt nicht fern. Und ich weiß nicht, wir können uns das kaum vorstellen in dieser Zeit, wenn jemand so unter Schmerz leidet, da werden Minuten zu Stunden und Tagen. Das geht nicht im Flug vorbei, wie wenn wir ein Spiel machen oder unterwegs sind. Da werden Minuten zu Tagen. Komm mir bitte wieder nahe, so wie früher. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Ist uns klar, dass das unser Zustand wäre, wenn wir mit Gott nicht versöhnt wären? Diese totale Verlassenheit und Kälte, die wir in alle Ewigkeit ertragen müssten. Sind wir uns dessen bewusst, dass die wesentlichen Punkte, die unser Leben bedeutungsvoll machen, nicht Besitztümer sind und auch nicht Ausbildung und Ansehen? Das wichtigste Gut eines jeden Menschen ist die Beziehung. Es ist unser tiefstes Bedürfnis, zu jemandem zu gehören, geliebt und geachtet zu werden. Beziehungen machen unser Leben reich und lebenswert. Und wenn diese Beziehungen alle wegfallen, dann fallen wir ins Bodenlose. Das ist der blanke Horror. Der blanke Horror. Und diesen Horror hat Jesus für uns durchlitten, damit wir davor verschont bleiben und die Beziehung zum Schöpfer herstellen können, die in alle Ewigkeit der Reichtum unseres Lebens sein wird. Der Vater hat sich nicht nur von ihm zurückgezogen, sondern Jesus wurde am Kreuz angegriffen und bekämpft. Gewalttäter haben mich umringt, wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf, wie hungrige und brüllende Löwen. Jesus wurde am Kreuz bedroht. Der brüllende Löwe ist uns auch aus dem Neuen Testament bekannt. Es ist dort ein Bild für den Teufel, der die Gläubigen angreift und sie vom Weg abbringen will. Jesus war diesen Angriffen ausgeliefert, während er an Händen und Füßen am Kreuz, ans Kreuz genagelt war. 3 Stunden wurde es in Jerusalem dunkel. Von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags. Man könnte das mit einer Sonnenfinsternis erklären. Ich denke aber, dass diese Finsternis uns zeigt, wie unsere Sünde auf Jesus geworfen wurde und wie sich der Teufel mit seiner dunklen Gefolgschaft auf Jesus herabstürzte. Jesus sagt, Hunde haben mich eingekreist. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Was Jesus am Kreuz erleiden musste, übersteigt jede Vorstellung, die wir uns machen können. Viel grausamer und brutaler als eine normale Kreuzigung. Denn die Römer, die haben zu Tausenden Menschen gekreuzigt. Zu Tausenden. Das könnt ihr in der Geschichte nachlesen, in der antiken Literatur. Zu Tausenden. Aber diese Kreuzigung übersteigt alles an Schmerz und Brutalität. Selbst die Kleider von Jesus wurden vor seinen Augen verteilt, wie die Evangelisten berichten. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los, wer mein Obergewand bekommen soll. Jesus ist am Ende seiner Kräfte. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Ich bin am Ende, ich kann mich nicht mehr. Meine Persönlichkeit fühlt sich an, wie sich alles auflöst. Ein unerträglicher Zustand, ohne zu wissen, wann das endlich mal ein Ende findet. Und die Menschen starren ihn an, ohne Mitleid. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Nicht ein Hauch von Mitleid. Und noch einmal brechen die Gedanken nach der Sehnsucht, nach der erlösenden Nähe Gottes durch. Alle sind gegen mich, du aber, Herr, bleibe nicht fern von mir, du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe, entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert, rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel. Und dann plötzlich, endlich, die befreiende Erkenntnis, ein Lichtblick in diesem unbeschreiblichen Leid. Ja, du hast mich erhört. Dieser Psalm gibt uns eine kleine Ahnung davon, was Jesus für unsere Schuld leiden musste. Jesus war total unschuldig. Das bezeugt sogar der römische Statthalter Pilatus. Jesus starb für unsere Schuld am Kreuz, für unsere Schuld, für deine und meine. Paulus beschreibt das so. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und wie hat er das gemacht? Den Schuldbrief, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist Jesus. Jesus hat unsere Schuld ans Kreuz genommen. Und für immer beseitigt. Wenn wir das begriffen haben, bleibt uns nur eins, Jesus von ganzem Herzen zu danken. Und in der Offenbarung sehen wir, wie Jesus angebetet wird. Die Erlösten rufen ihm zu, würdig bist du, das Lamm Gottes, das Buch entgegenzunehmen und sein Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen. Und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und dafür wollen wir dir danken, Herr Jesus, von ganzem Herzen, dass du diesen Weg gegangen bist, obwohl du keine Schuld hattest. Und wir haben vermutlich nicht die leiseste Ahnung, auch wenn wir jetzt das sehen, deinen Einblick bekommen in deine Gedanken durch diesen Psalm, was du gelitten hast für uns, was für einen hohen Preis du bezahlt hast, welchen Angriffen du ausgesetzt warst. Ein Maß, das sich unseren Vorstellungen entzieht, aber wir wollen dir danken, dass du unser Retter bist und dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Wir beten dich an. Amen.